Diese Folge von Radio Ravnica wird präsentiert von Keep7. Am 10.09.2022 veranstaltet Keep7 ein Pioneer European Championship Turnier mit Jumpstart als Nebenevent. Ich werde ebenfalls vor Ort sein und sogar auf twitch.tv/gamerestreamt das Pioneer Event streamen. Und mit etwas Glück spielen wir beide ja sogar gegeneinander. Tickets für beide Events gibt's unter keep7.de und jetzt viel Spaß mit Radio Ravnica.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge 158, in großen Schritten auf die 167, ich hab das im Auge. Und natürlich nicht alleine, an meiner Seite ist der liebe Robin. Robin, an diesem wunderschönen Tag, nachdem wir uns vor ein paar Tagen gesehen haben, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Genau, 167 ist deine 100. Folge quasi bei Radio Ravnica, richtig? Ja, da müssen wir uns was Schönes für einfallen lassen, aber wie geht's dir?
Ja, mir geht's wunderbar. Ich wäre gern länger in Berlin geblieben. Berlin war wunderschön.
Ja.
Leider muss ich arbeiten. Aber
immer verdammte Arbeit.
Auf der anderen Seite, richtig, auf der anderen Seite kriegen wir halt auch jetzt das neue Set. Und da freue ich mich drüber. Weil wenn ihr das hier hört, seid ihr entweder auf dem Weg zum Pre-Release oder beim Pre-Release oder kommt vom Pre-Release oder habt nicht vor, zum Pre-Release zu gehen. Dementsprechend, eine dieser Sachen wird passieren. Und dafür haben wir das volle Fund Dominaria United für euch. Wir wollen euch auf der einen Seite zuallererst mal zeigen, unsere Top 3, jeweils von mir und von Robin, also die Top 6 der Karten. Dann gucken wir uns die Commander-Decks an, weil dieses Mal kommen ja alle Produkte gleichzeitig. Das heißt, ihr könnt auch schon Commander-Decks auf dem Pre-Release kaufen. Und natürlich eins unserer Lieblingsthemen, in Anführungsstrichen, die Liste, also die Karten aus den Set-Boostern, die hinten drin noch sein können. Was ist da, hat sich damit auf sich? Wie funktioniert das jetzt in Dominaria United? Und ja, am Ende gucken wir uns noch Ask Us Anything an. Was sind eure Fragen an uns über Magic und die Welt? Und die beantworten wir für euch.
Genau, und wenn ihr uns da Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun im Gamery/Radio Ravnica Discord. Dort haben wir einen kleinen Reiter Ask Us Anything, wo ihr Fragen an uns stellen könnt, die wir dann im Podcast beantworten. Außerdem wunderbare Interaktion, eine wunderbare Community, die verschiedene Formate spielt, die gerne berät in verschiedenen Formaten. Und wenn ihr uns darüber hinaus noch folgen wollt, wir haben Twitter, wir haben Instagram. Du hast noch einen YouTube-Kanal, auf den ich mal hier ganz kurz verweisen möchte, mit fabelhaften Content, also schaut da gerne überall vorbei. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und außerdem, wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt, könnt ihr das sehr gerne tun über patreon.com/gamery. Dort landet ihr ab einem gewissen Tier in der Endcard zum einen, aber auch am Ende werdet ihr nochmal namentlich erwähnt. Wenn das für euch interessant klingt, dann schaut mal rein und vielleicht könnt ihr uns ja da unterstützen auf einer monatlichen Basis. Wir fangen jetzt aber mal an mit Dominaria United.
Oh yes.
Diese 6 Karten solltet ihr im Blick haben. Wir haben uns ein bisschen hingesetzt und haben mal durch die ganzen Previews gefiltert, was wären so Karten, die ihr beim Pre-Release, wenn ihr jetzt hoffentlich auf dem Weg dahin seid oder gerade davon hinkommt, was sollte man im Blick behalten? Und du hast eine Top-3-Liste, ich habe eine Top-3-Liste, jedoch haben wir darüber hinaus noch ein paar Honorable Mentions, weil das Set so vollgepackt ist mit Hammer-Karten. Ein paar haben wir schon letzte Woche besprochen. Also Thema Cutdown ist so ein Ding. Im Uncommon-Slot ein insaner Removal für eigentlich Pioneer und auch nach ältere Formate. Also ein Mana, Instant Destroy Target, Creature, which got Power and Toughness combined lower than 5. Also bis zu Power und Toughness summiert quasi 5. Das ist extrem gut. Natürlich Liliana of the Veil. Die Painlands, da müssen wir nicht viel zu sagen. Was hast du denn noch so als die Honorable Mention-Liste?
Tabernakel, wenn ihr es aus einem Collector-Booster zieht, ist eine coole Karte, solltet ihr auf jeden Fall spielen. Nein, was beiseite. Auf Honorable Mention ist gefühlt das gesamte Set.
Ja.
Es sind sowas wie der grüne Defiler, der einfach aktuell wirklich overwhelming schon ist. Aber auch die anderen weißen Defiler. Die Planeswalker sind gar nicht mal so schlecht, wie alle tun. Liliana weiß jeder, dass sie gut sind, aber die anderen sind gar nicht mal so schlecht. Und auch viele der Uncommons und Commons, ich meine, allein dieser Soul, ich weiß gar nicht, ob wir den nachher noch haben, dieser Oblivion Ring, der etwas exilt mit Domäne. Ich glaube, wir haben ihn nicht in der Liste drin.
Wir haben ihn nicht in der Liste drin. Ich muss auch gerade mal nachschauen, wie der genau heißt, aber Thema O-Ring, wir hatten ja schon in der letzten Woche, genau, wir hatten ja in der letzten Woche schon den, du hast du noch erwähnt, den Temporary Lockdown, der auch lustigerweise ein 3-Mana-O-Ring ist, aber für alles unter CMC3, glaube ich. Und was du meinst, ist die Leyline Binding, ein 6-Mana, 5 generische und ein weißes für ein Enchantment mit Flash und Domain. This spell costs one less to cast for each basic land type among lands you control. When Leyline Binding enters the battlefield, exile target non-land permanent an opponent controls until Leyline Binding leaves the battlefield. Also ist das so ein bisschen die Pioneer-slash-Standard-Version von Prismatic Ending, wo du auch so viele Basic-Land-Types quasi haben möchtest?
Der Wahnsinn daran ist einfach, dass wir im aktuellen Standard eben auch sowas wie weiß-blau-grüne Triome haben.
Ja.
Turn 1 dieses Triom, Turn 2 könnt ihr das Teil spielen und irgendeine Kreatur exilieren. Wenn der Gegner in Turn 2 einen 8-8 Ledger-Shredder rausgehauen hat, wie auch immer der das machen sollte, dann ist der weg. Und das ist großartig. Dieses Teil mit Triom ist der Wahnsinn. Also, es ist mehr als ein Honorable Mention. Er hat es fast auf meine Top-Liste geschafft. Aber auch nur fast. Weil er ist so offensichtlich und so stark, das müssen wir euch nicht erzählen.
Ja, absolut, absolut. Sonst, wen du auch noch genannt hattest, ist der Aaron Benalias Ruin. 3 Mana, 2 weiße und ein schwarzes für ein 3-3 Legendary Creature Phyrexian Human Menace oder Menace. 2 Mana tap, sacrifice another creature, put a 1-1 counter on each other creature you control. On each creature you control, das beinhaltet ihn auch mit drin. Warum ist er so krass? Warum hast du ihn nochmal mit hier reingenommen?
Also er ist auf jeden Fall ein Pick von mir sogar. Er ist nicht nur Honorable Mention, er ist ein Pick von mir.
Ah, sorry.
Weil ich den wirklich, wirklich gut fände. Aber da können wir ja gleich direkt schon über den Übergang machen. In dem letzten Set haben wir ganz viele Outlast-Kreaturen bekommen, also in Double Masters, die dann gereprintet wurden. Die sind ursprünglich aus Khans of Tarkir. Und die sagen halt zum Beispiel, alle Kreaturen mit der +1/+1 mal kriegen fliegend. Und es gibt auch noch ein paar andere Kreaturen, die es immer wieder haben, so Kreaturen mit der +1/+1 Marken. Ja. Und in Schwarz-Weiß einen Sack-Outlet zu haben, einen Massenpumper und auch noch so Effekte zu spreaden, finde ich einfach großartig. Und dazu hat man noch einen 3-Mana-3-3 Commander.
Ja.
Das ist einfach nice. Und außerdem kann man sagen, ich habe Phyrexian als Commander. Das ist immer schön selten.
Tatsächlich, mein Fehler, warum ich den vertauscht habe, ist an der anderen Legendary Orzhov Commander. Genau, der aber auch super zu dem passt, ehrlich gesagt. Und zwar quasi 2 Mana, ein schwarzes, ein weißes für Elas Ilkor Sadistic Pilgrim. Ein 2/2er Legendary Creature Phyrexian Core Cleric mit Death Touch. Whenever another creature enters the battlefield under your control, you gain one life. And whenever another creature you control dies, each opponent loses one life. Also so ein bisschen Blood Artist meets Soul Sister. Und wenn man den dann noch in den Deck packt mit dem Aaron, den du eben hattest, also das ist ein Match made in heaven. Und also ich glaube, wir sind uns da einig, dass selbst so in dem Uncommon-Slot sind so viele coole Designs, so viele coole Elemente mit drin, mit halt ne, diesen Sacrifice-Geschichten, also wo wir bei beiden Karten auch sagen können, die Stained-Glass oder Mosaik-Glass Treatments sehen sowas von cool aus. Und ja, also ich bin auch hellauf begeistert von beiden Picks auch, also sehr, sehr gute Picks an der Stelle. Aber ja, hast du denn dann vor dir aus diesen beiden Karten, hast du dir irgendwie vor, einen Commander zu spielen oder irgendwie sogar Legacy oder so?
Ich habe 2 Picks für Commander, auch wenn ich kein Commander-Spieler bin und Commander nicht wirklich spiele. Aber ich beschäftige mich ja mit Commander. Manche Leute, bösen Zungen, behaupten das Gegenteil. Ja. Aber ich beschäftige mich ja auch mit Commander, gerade wenn es darum geht, was sind coole Karten für Commander, weil die sind meistens sehr schnell sehr teuer. Mhm. Oder auch so Sachen wie, was es da aktuell an Sachen gibt, an Decks gibt. Und warum nicht? Also ich bin ja immer wieder mit dem Gedanken am Überlegen, mir ein zweites Commander-Deck zu bauen, auch wenn ich es nicht schaffe, es irgendwie über Ojutai noch ein zweites Deck zu schaffen. Aber ansonsten, ja, also bauen werde ich es wahrscheinlich nicht. Aber ich finde es sehr, sehr cool.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, also, Sacrifice Decks sind ja historisch auch allein in den Farben. Meistens vielleicht sogar noch vielleicht Maru mit drin, so, ne? Aber da passen die natürlich perfekt rein. Jetzt, wo ich unfreiwillig deinen ersten Pick schon weggenommen habe, würde ich sagen, switchen wir mal zu meinem ersten Pick. Auch 2 Uncommons beziehungsweise Commons, die überraschend gut sind, vor allen Dingen, wenn man sich irgendwie langsam zerdenkt, wofür sie denn da sind. Da haben wir zum einen, also ihr merkt schon, das Set ist so vollgepackt, wir müssen teilweise in einzelne Spots mehrere Sachen reinpacken. Einfach nur, damit wir alles unter einem Hut trägen, über was wir halt reden wollen. Aber meine erste Karte ist da Joint Exploration, ein 2-Mana-Instant mit Kicker, das man dann halt für kicken kann, für grün, also dann für 3 Mana. Mit dem Text Scry 2, then draw a card. If the spell was kicked, you may put a land card from your hand onto your library. Put a land card from your hand onto the battlefield, sorry. Und die Karte finde ich einfach großartig in Kombination gerade in Pioneer mit Growth Spiral und anderen Draw-Effekts. Weil dadurch kannst du halt wirklich so eine sehr solide Basis haben für so ein Simic Value Deck. Eben in Pioneer mit sowas eben wie Growth Spiral, mit Consider, mit Opt. Du hast halt sehr gute Card Selection. Ich meine, wenn du das hier für 2 Mana unbedingt brauchst, hast du halt ein Scry to Draw a Card, was glaube ich Ponder ist.
Ja, stimmt.
Ist es Ponder der Effekt?
Nee. Ponder ist ja für 1-Mana-Ding, Serum Vision, ja.
Genau, das meinte ich. Du hast halt ein 2-Mana Serum Visions oder halt ein Serum Visions plus Growth Spiral, wenn du ihn halt eben kickst. Und das ist halt, es ist halt unfassbar stark. Also die Flexibilität, auch gerade Instant Speeds was zu haben, finde ich halt extrem cool, oder?
Mm. Ja, also ich finde die Karte auch mega. Die ganze Zeit Frage, ist Uro noch Pioneer legal?
Nee, leider nicht.
Gott sei Dank, weil das wäre richtig sick damit.
Ja.
Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, es gibt halt so viele so coole Sachen, die du mit Ländern auch machen kannst, auch im Pioneer.
Ja.
Und es gibt nun mal auch Ram-Strategien, die danach in der Combo zum Beispiel enden. Wo man einfach versucht, mehrere Länder in einer Runde zu spielen, weil irgendwie muss man ja seinen Lotus Field aufs Feld bekommen. aber es ist eine sehr, sehr coole Karte tatsächlich.
Total. Und auch ein straight Upgrade von einer bisherigen Karte, die ich schon in Pioneer Play gesehen hat, ist Impulse, was ein Reprint ist von einer sehr langen Zeit. Ne? Das ist eine ältere Karte, richtig?
Ja, es ist eine sehr, sehr alte Karte, die nicht modern legal war.
Ah, okay.
Weil sie zu alt ist für modern. Und jetzt ein Reprint hat, der standardlegal ist und zwar mit Pioneer und Modern legal. Und deshalb alle Leute am Ausrasten sind, wie krass diese Karte doch wird. Und ich sag halt, nee. Nee, sie ist nicht krass. Sie ist eine so coole Karte, aber sie ist nicht so
übertrieben. Ja, okay, also vielleicht passt es nicht für Modern. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, erstmal, was die Karte macht. 2 Mana, instant, look at the top 4 cards of your library, put one of them into your hand and the rest of the bottom of your library in any order. Und die Karte wird schon gespielt in verschiedenen Combo-Decks, also unter anderem halt eben Lotus Field. Nein, Impulse wird nicht gespielt, sondern Shimmer of Possibility, was dasselbe ist wie nur halt in Sorcery Speed. Und das ist halt einfach dann ein striktes Upgrade über Shimmer of Possibility. Also derselbe Effekt, 1:1 derselbe Kartentext für denselben Mana-Betrag, nur halt instant. Also das macht halt alles besser. Also das könnte sogar Lotus Field oder halt andere Combo-Decks eben ermöglichen, sich halt 2 Mana offen zu lassen für Negate oder Essence Scatter. Beides Karten, die auch übrigens im Set drin sind. Also da sind auch schon wieder so ein paar Basics quasi drin. Und dementsprechend, ich bin tatsächlich excited für beide Karten, weil sie auch eventuell in einem Deck spielbar sein können. In so einem vielleicht Band Control oder sowas. Oder auf jeden Fall hat man jetzt ein bisschen mehr Card Selection und ein bisschen mehr Ramp mit in dem Format.
Oh ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Gerade ich habe es mir damals überlegt, so vielleicht in Greasefang-Decks, einfach nur um besser Greasefang zu finden.
Ja, ja. Total. Wobei man da wahrscheinlich eher eine Alternative nehmen würde, die das halt in Friedhof dann legt, zur Not. Aber Im Endeffekt, also 4 Karten tief gehen zu können und dann eine unbekannte Karte dem Gegner quasi auf die Hand zu nehmen, das ist schon viel wert. Und wenn man, wenn man so einen Effekt sucht, dann ist es auf jeden Fall jetzt gerade besser geworden mit dieser Karte.
Ja, das stimmt.
Aber was ist denn dein zweiter Pick?
Mein zweiter Pick ist ein Commander-Pick. Eigentlich ist es, also es sind beide alles Karten, die im Standard-Set drin sind, weil wir über die Commander-Decks ja gleich erst reden.
Genau.
Und da habe ich mir die Plaza of Heroes rausgeguckt. Plaza of Heroes ist für mich eine Karte, die ein absoluter No-Brainer ist, in alle Commander-Decks reinzutun. Selbst in Single-Farben-Commander-Decks. Was Plaza of Heroes tut, ist, es ist ein Land, das tappt für ein farbloses oder es tappt für ein malbeliebiger Farbe, kann man nur für Spells, die Legendary sind, casten. Wichtig hierbei, Legendary Spells, nicht Legendary Creatures. Oder man kann eben tappen und Mana beliebiger Farbe bekommen, wenn man ein legendäres Permanentes kontrolliert, was diese Farbe hat. Also wenn ihr ein grün-weißes Permanentes habt, zum Beispiel Najani, Planeswalker, Legendary, kriegt ihr grünes oder weißes Mana. Und was mich danach dann so dazu gebracht hat, dass ich sage, ich würde das sogar in Single-Commander-Decks spielen, ist der letzte Effekt. Drei Mana tappen, wir exilen die Hero, wir nehmen eine Legendary Creature und geben ihr Hexproof und Indestructible bis zum Ende des Zuges. Also selbst in monofarbenen, monoblau, weiß ich, wie heißt der? Ballrand? Talrand wurde damals gespielt.
Sicherlich.
Der wirklich kein guter Commander ist.
Ja.
Aber selbst da drin würde ich es spielen. Einfach nur, weil man ihn damit beschützen kann.
Und
das ist wirklich, wirklich ein gutes Land, oder?
Ich finde es auch ziemlich gut. Wobei ich dir, also ich glaube, es ist nicht so eine, also ich persönlich würde, glaube ich, davon abraten, das halt in Monocolored Sachen zu spielen. Einfach nur, weil dieser Tab for any color, aber nur für legendäre Spells. Also ich glaube schon, man müsste so eine gewisse Schnittmenge an legendären Kreaturen haben oder legendären Spells haben.
Man hat ja immer den Commander.
Genau, man hat den Commander immer, aber ja, also ich glaube, damit man halt das irgendwie haben kann. Ich meine, da würde ja schon reichen. Ach Moment, Spell. Es würde ja nicht für Legendary Lands gelten, ne?
Wie meinst du?
Also wenn man jetzt zum Beispiel Busaiju Who Endures als Land legt, ist es ja auch ein Legendary Permanent.
Ja, aber es hat keine Farbe.
Okay.
Deshalb zählt es dafür leider nicht. Aber wie gesagt, Planeswalker zählen halt auch und andere Sachen dementsprechend.
Ja.
Das ist schon ziemlich gut. Also, gleich, ich weiß, was du meinst, gerade mit den farblosen, mit dem Monocolored.
Ja.
Aber also ich würde es sogar in einem komplett farblosen Commander spielen, wie Kozilek oder so. Also ich bin von diesem Schutzeffekt so hart begeistert. Und ihr könnt damit euren Commander rufen, ihr bekommt Mana für euren Commander, egal welche Farbe ihr hat oder eben keine Farbe. Und sobald ihr den dann gelegt habt, macht das Ding dann Mana für euren Commander. Und lasst mich raten, das sind alle Commander-Farben, die ihr habt.
Ja, auf jeden Fall. Also der hat auf jeden Fall Potenzial und der ist, ich glaube, in den seltensten Versionen wirklich komplett unbrauchbar. Also wie gesagt, also zum allerschlimmsten Fall, sag ich mal, irgendwie nach einem Board-Wipe oder so, man hat nichts auf dem Feld, nur den Plaza of Harmony und ein paar Länder, dann tappt er ja immer noch für farblos. Also es ist jetzt kein Fehler, den reinzutun. Aber sein hundertprozentiges Potenzial ist es halt in so Legendary-Tribal-Geschichten. Dann funktioniert er auf jeden Fall am besten, aber auch allein dieser Protection-Effekt auf dem Land, das tut sich schon ziemlich gut, muss man wirklich sagen.
Ja. Ja.
So, jetzt kommen wir wieder zu einem Cheat-Slot von mir.
Wo ich immer diese Cheater.
Wo ich geschafft habe, drei Karten zu vereinen. Aber ich habe ein ganz gutes Argument. Und zwar, es sind alles drei Karten aus dem 2-Mana-Lord-Cycle. Es gibt in dem Set 5 einfarbige Lords, also wir haben den Weißen, der jetzt hier nicht drauf ist, ist ein Soldier Lord, der Schwarze, der auch nicht drauf ist, ist der Cleric Lord, also ist immer so 2 Mana, other tribe members you control, get +1/+1 und dann gibt's noch einen Effekt obendrauf. Und wegen diesem Effekt obendrauf haben's 3 Karten über den anderen geschafft, quasi reinzugehen und wir können gerne diskutieren, welchen du am stärksten findest. Wir haben zum einen den Leaf-Crowned Visionary, ein 2 Mana 1/1 Creature Elf Druid, mit dem Text, other elves you control get +1/+1 und whenever you cast an elf spell, you may pay 1, if you do, draw a card. Also mit jedem Elf, der reinkommt, 1 Mana mehr und du ziehst eine Karte. Das ist schon nicht so schlecht, aber da wird es wahrscheinlich in anderen Formaten schwieriger werden, quasi alle Tribe-Member oder andere Lords unterzukriegen, oder?
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, ich glaube halt, dass es gerade für Modern oder vielleicht auch, ich weiß nicht, ich glaube, am Anfang gab es auch so ein Pioneer-Elfendeck, ich weiß nicht, ob das immer noch ein Ding ist. Dafür ist es halt ganz cool, weil man, wenn man ihn liegt, topdeckt den Elf, spielt den Elf, hat genug Mana, topdeckt den Elf, zieht den Elf, topdeckt den Elf, zieht den Elf und dann zieht man halt 5-6 Karten pro Runde. Es gibt auch schon Stimmen, die sagen, am Legacy kann man den auch spielen, ich finde Glimpse of Nature besser und dementsprechend Legacy würde ich nicht spielen, aber ich glaube sogar, dass er irgendwie im Modern Elfen von so Tier 60 auf Tier 59 poppen könnte.
also in Pioneer ist es halt spannend, weil du hast ja den Elvish Clan Caller oder wie der hieß, der auch ein 2-Mana Elf Lord ist, der für 6 Mana, glaube ich, dir noch einen weiteren Clan Caller rausholt. Und das ist der einzige Lord, den wir für 2 Mana für Elfen haben. Und jetzt haben wir zumindest 8, was schon mal eine kritische Menge ist, wo man sagen könnte, okay, jetzt könnte man auch vielleicht ein kompetitives Elfendeck bauen. Aber wie schon erwähnt, ist es nicht der einzige Lord, über den wir reden. Deswegen packe ich mal noch kurz den zweiten in die Runde. Und zwar den Rundwelt Horde Master. Ein 2-Mana, ein generisches und ein rotes für ein 1-1 Goblin Warrior mit dem Text Other Goblins you control get +1/+1. Mit dem Text darüber hinaus noch Whenever Rundwelt Horde Master or another Goblin you control dies, exile the top card of your library. If it's a Goblin creature card, you may cast that card until end of your next turn. Also so ein bisschen impulsiver Card Draw, der bis in deinen nächsten Zug, bis zu deinem nächsten Zug eben hält. Was hältst du von dem? Ist Goblins jetzt wieder eine Gefahr in Legacy?
War es die ganze Zeit schon, aber jetzt ist es auch noch dumm. aktuell spielen Goblins halt wirklich viel mit Opfereffekten und ähnlichem. Es funktioniert leider nicht so mit Food Chain, weil es steht ja Dice drauf und nicht Leaves the Battlefield. Und Food Chain exiliert ja. Aber ansonsten ist es halt trotzdem so, dass man halt immer noch den ich glaube, der ist auch im Modern drin. Ich weiß nicht, ob er im Pioneer drin ist, wo man einen Goblin opfern kann für ein rotes Mana. Und da muss ich halt einfach sagen, ja, ich opfer mal 3 Goblins, exiliere die obersten 3 Karten ab, 3 rote Mana, spiele meinen Goblin. Das Ding ist Banane gut.
Ja. Ich hab schon auf Instagram gesehen, wie Andrea Mengucci mit geproxyten Versionen mit ihm so ein bisschen in Legacy getestet hat und dachte so, okay, das sieht spannend aus. Also ich finde auch den Effekt extrem krass, gerade wie du meinst, mit dem, ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt, der Ein-Mana-Goblin, der Goblins exiled für Mana. Aber der war auf jeden Fall im letzten Dominaria drin, in Uncommon oder so. Ich glaube, auch der wird ein bisschen Pioneer-Play sehen, wenn denn Goblins wieder ein Deck wird, was ich doch schwer hoffe. Aber was ich auch hoffe, was ein interessanter Tribal-Deck sein könnte in Pioneer, wird repräsentiert von dem Vodalion Hexcatcher. Überraschenderweise wieder ein 2-Mana 1-1 Kreatur. Diesmal allerdings ein Mehrfolk-Wizard mit Flash und Other Mehrfolk you control get +1/+1. Und dann noch ein Zusatzeffekt. Sacrifice a Mehrfolk Counter-Target Non-Creature Spell unless its Controller pays 1. Da haben sie doch eigentlich den Lord of Atlantis zusammen mit dem Curse-Catcher zusammengeworfen, oder?
Ja, haben sie. Und es ist noch nicht, er ist sogar besser als der Curse-Catcher. Es ist eher so ein Force-Spike, was sie drauf geworfen haben. Weil es countert ja irgendeinen Zauber. Es ist nicht nur Non-Creature.
Nee, es ist Non-Creature. Counter-Target Non-Creature-Spell.
Dann ist es zumindest nur Curse-Catcher.
Okay.
Wobei, Curse-Catcher, glaube ich, nur Instant Source. Irgendwas war da anders. Auf jeden Fall, wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare.
Definitiv.
Ansonsten ist es tatsächlich so, dass sie einfach hier eine Was haben die denn da sich bei gedacht? Entschuldigung. Aber also das ist wirklich gut. Und vor allem, er ist ja nicht der einzige coole Mehrfolg in dem ganzen Set. Es gibt ja noch diesen 3-Mana-Mehrfolg und. Und ich glaube auch, selbst das kann eben auch A, im Legacy so ein Tier 40 Deck auf Tier 39 geben und eben auch im Modern das Ding ein bisschen pushen, weil im Modern haben wir jetzt auch 8 Lords.
Ja.
Und Legacy-Mehrfolg waren seit Jahrzehnten ein Deck, auch wenn manche Leute es bestreiten, weil sie 8 Lords hatten. Und jetzt haben die das hier halt auch. Und das ist halt gut.
Ja.
Das ist halt einfach literally gut. Wobei ich sagen muss, im Pioneer reicht es mir, glaube ich, noch nicht.
Das ist halt so die Frage. Auch da haben wir ein ähnliches Szenario wie mit den Elfen, wenn wir zumindest Simic mehr Erfolg reinnehmen. Weil da haben wir den Mistbinder aus Ixalan, der noch anderen +1/+1 geht. Aber kühne Zungen würden ja behaupten, dass Mehrfolg-Tribal-Decks gut sind, nicht wegen diesen Lord-Effekten, sondern weil sie halt sehr schwierig zu fassen sind. Und da tut auf jeden Fall Voldaren oder Voldalion Hexcatcher schon einiges, dass du halt einfach die Mehrfolgs nicht gut zerstören kannst. Also ein offensichtliches Problem ist nach wie vor Supreme Verdict. Das kannst du nicht countern, auch egal wie viele Mehrfolgs du sacrifice, das wird nichts. Aber Targeted Removal, also wenn ich an sowas denke wie das Rakdos Midrange Deck, was halt mit Dreadbore, mit Fatal Push und so weiter arbeitet, da ist so eine Karte echt perfekt. Gerade wenn man sich noch überlegt, es gibt, glaube ich, noch so ein 2-Mana Enchantment, was sagt, immer wenn du ein Mehrfolg castest, bekommst du ein 1-1 Mehrfolg Creature Token. Und das liebt diesen Lord, weil der zum einen macht er nicht nur aus den 1-1 dann 2-2er, aber es gibt ja auch immer wieder neue Mehrfolgs, sodass du deine wirklich wertvollen Mehrvölker Völkchen nicht unbedingt opfern muss zu diesem Counter-Effekt. Und ich glaube, das macht halt sowohl den Lord als auch alle deine anderen Mehrfolgs sehr schwierig zu zerstören, zumindest wenn es halt auf Single-Target geht. Sweeper, immer noch ein Problem, gerade Supreme Verdict, aber ich habe echt ein bisschen Bock, herumzubrewen und vielleicht sogar ein Mehrfolg-Deck zu basteln, eben in Pioneer. Und ich glaube, wir haben mittlerweile genug, weil du schon sagtest, also auch in dem Set gibt es da ja wirklich auch noch eine ganze Menge neuer Mehrfolg, mit dem man da herumspielen kann.
Der ist auch ziemlich gut.
Aber die Frage jetzt, der Elfenlord, der Goblinlord oder der Mehrfolglord, welcher ist der stärkste in deinen Augen?
Der Cleric-Lord.
Echt? Findest du den so gut?
Ich finde den Cleric-Lord gut. Ich finde auch den ist ja kein Soldier. Ist das ein Soldier? Ich glaube, es ist ein Soldier.
Ja.
Lord finde ich auch ganz nett.
Okay, dann weißt du was? Wir packen einfach alle rein. Ich gehe ganz kurz auf den Valiant Veteran ein. Das ist der Soldier Lord. Das ist ein 2-Mana, ein generisches, ein weißes für einen 2-2 Core Soldier. Mit dem Text, Other Soldiers you control get +1/+1. Für 5 Mana kann man den vom Graveyard exilen und eine 1-1 Marke auf jeden Soldier, den ich kontrolliere, drauflegen.
Ja.
Warum glaubst du, findest du, oder warum ist er so gut in deinen Augen?
Naja, er macht halt im Friedhof noch was weiß immer das Problem war. Mhm. Die Karte war halt weg und dann war die halt für immer weg. Und hier sagt man halt, ich zahle halt ein bisschen Mana und alle meine Kreaturen kriegen eine Marke. Und ich habe trotzdem noch irgendwas davon.
Ja.
Deswegen ist das, glaube ich, ein Lord, der halt sehr beständig ist. Es ist halt nur Soldier, sie haben schon gelernt. Aber man muss jetzt echt mal sagen, wir haben die alten Soldier-Typen, der Soldier bufft aus jetzt fällt mir sie ein, nicht Ice Age, nicht Cold Snap. Dann haben wir die schwarz-weißen Soldier-Buffer aus Khans of Tarkir. Und also irgendwas muss man doch mit Soldiers mittlerweile machen können.
Ja, definitiv. Und was mir aufgefallen ist in meinem dieswöchigen Livestream auf twitch.tv/gamerestreamed, wir haben so ein bisschen herumgeguckt, wie man den vielleicht in Mono-White-Humans-Deck integrieren könnte. Einziges Problem, er selbst ist kein Human und er bufft keine Humans. Das heißt, wir haben uns im Endeffekt dagegen entschieden. Allerdings ist uns aufgefallen, sehr viele Kreaturen davon sind Soldier. Talia ist ein Soldier, Talia's Intended ist ein Soldier. Noch jemand anderes war ein Soldier. Also, damit hast du schon so 12 Kreaturen in deinem 22-Kreaturen-Deck, die eben zum Tribe passen. Vielleicht kann man da wirklich ein bisschen was mitmachen. Also, das finde ich gar nicht mal so untypisch. Es ist halt da nur die Frage, ob man dann Soldiers spielt nur wegen diesen Effekten oder ob Soldiers an sich noch mal was machen, was halt irgendwie interessanter ist als nur ein Tribe. Weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt, das stimmt. Also es gab, wenn man jetzt im Legacy schaut, ganz früher eine richtig coole Soldier-Sachen mit Tappe von Souljacks, hier eine Kreatur und so weiter. Hm. Aber die sind leider alle Legacy-legal.
Ja.
Und im Legacy gibt es zwar einen Soldier Stompy, aber das macht ganz andere Dinge. Dementsprechend,
Okay. Aber hey, wie wär's denn mit einer Challenge? Du baust ein Soldier Tribal Deck in Legacy und ich baue eins in Pioneer. Und dann schauen wir mal, was draus
Und ich glaube, dass ein Pioneer ist besser. Aber viel wichtiger, wir haben ja noch den letzten Lord. Ja. Den finde ich tatsächlich krass.
Genau, den fand ich auch interessant. Aber ja, ich schau erstmal, was er macht. Und zwar ist das der Shadow Rite Priest. 2 Mana, 2/2 Human Cleric mit Other Clerics you control get +1/+1. Und für 5 Mana kann man ihn tappen und sacrifice another Cleric, search your library for a black creature card, put it onto the battlefield, then shuffle. Also schon, also er macht so ein bisschen Cleric-Stuff, was man von Clerics in der Vergangenheit schon gesehen hat. Es gibt diesen 1 Mana Human Cleric, dessen Name ich leider gerade vergessen habe, der, wenn er vom Friedhof wiederkommt, zu einem 5/5er Dämon wird, zu einem Flying Trampler.
Ja.
Weißt du, welchen ich meine?
Ich weiß, welchen du meinst. Ich habe aber auch gerade keinen Namen im Kopf. Der ist aus M20, glaube ich.
Ja, das kann gut sein. Der war einigermaßen frisch noch. Aber außerdem, wir haben aus Syndicate Rising haben wir sehr viele Clerics durch diese Rogue, beziehungsweise durch diese Party-Mechanik. Aber warum findest du den so interessant?
Ich finde seinen Effekt halt wahnsinnig stark.
Ja.
Also, er macht halt alles, was Clerics immer machen wollt.
Hm.
Ich komme aus einer Zeit, wo im Standard ein schwarz-weißes Kleriker-Deck durch die Gegend gelaufen ist, was einfach Infinite Leben gemacht hat und gehofft hat, dass es mehr Deckkarten hatte als der Gegner.
Ja.
Und das war ein Deck. Dementsprechend haben mich Clerics immer schon fasziniert. Und auch wenn jetzt müsst ihr stark sein, auch das Kleriker-Deck in Zendikar Rising. Fand ich am Anfang ganz cool. Das ist halt jeder gespielt hat.
Es hatte eine der besseren halt Synergien zwischen den verschiedenen Berufen, die wir da als Tribe hatten.
Das stimmt. Und er zeigt halt so, okay, man kann das vielleicht noch mal ein bisschen aufwärmen, weil ja, Kaltheim ist halt auch ein cooles Set.
Ja.
Es war jetzt, glaube ich, nicht mehr standardlegal, aber es ist ein cooles Set.
Ja. Ja, definitiv. Also ich finde den auch nicht uninteressant, aber ich fand ihn gerade im Kontext zu den anderen Lords, die wir haben, die einigermaßen das Potenzial haben, kompetitiver zu sein, fand ich jetzt gerade mit der Vergangenheit, dass es jetzt noch kein kompetitives Cleric-Deck, sag ich mal, es gab, glaube ich, eine Zeit lang eins im Standard, gerade eben zur Hochzeit von Zendikar Rising. Und ich fände es super interessant, eben ihn zu kombinieren mit den anderen Clerics, die wir haben, und den, sag ich mal, zufälligen Clerics. Ich sag nur sowas wie der Spirit-Typi, den man für der 2 Mana, du kannst den Sacrifice und deine Kreaturen bekommen, Unzerstörbarkeit, der ist ja auch noch ein Cleric. Und so ähnlich wie bei den Soldiers findet man vielleicht sogar genug Tribe-Member, um den halt auch wirklich ja gut hinzubekommen. Und dann packt man sich halt einen, keine Ahnung, Grizzlebrand oder ähnlich riesigen schwarzen Dämon irgendwie mit rein. Muss ja nicht mal ein Dämon sein, kann ja auch einfach eine riesige schwarze Kreatur sein. Oder multicolored schwarze Kreatur, also zum Beispiel irgendwie so ein Lord Xander oder wer der hieß aus New Capenna, der ist ja auch technisch gesehen schwarz, holt sich den irgendwie raus für 5 Mana. Das finde ich schon, also der hat schon seine Daseinsberechtigung, das stimmt. Und der wäre dann also dein Pit für deinen Lieblingslord aus dem Set?
Einfach, weil er nicht so offensichtlich ist. Also vom Kompetitiven keine Frage, da steht der Goblin und der Mehrvolk ganz weit oben, der Mehrvolk ist in der Mitte und die beiden sind weiter unten. Aber deswegen finde ich die beiden tatsächlich so cool, weil sie halt so ein bisschen unter dem Radar fliegen.
Ja.
Und wenn ich eins gelernt habe in der Vergangenheit, dann, dass die offensichtlichen Sachen zwar immer laufen, sowas wie damals mit Solitude in Endurance, als die rauskamen, wurden auch super hart gehypt, aber die anderen mit Sabotu, Fury, also Fury hat 3, 4, 5 Euro gekostet, weil das sollte man, kann man doch gar nicht spielen.
Ja.
Bis die Leute dann irgendwann gereicht haben, so, doch, kann man doch spielen.
Ja.
Und da glaube ich halt wirklich, dass da auch Potenzial drin liegt.
Ja, definitiv. Also auch da kann ich wieder sagen, ey, da kitzelt es mir sofort in den Fingern, da irgendwie so ein Cleric-Deck zu basteln in Pioneer. Weil das ist halt genau diese Sachen. Das sind genauso diese Tribes, die dann so eine Support-Karte haben. Und irgendwann denkt man sich so, okay, jetzt kriege ich es hin. Jetzt baue ich hier ein kompetitives Cleric-Deck. Der Vollständigkeit halber, mein Lieblingspick ist wahrscheinlich Mehrvolk, weil ich wirklich glaube, dass so ein Mehrvolk-Flash Simic-mäßiges Deck echt gut funktionieren könnte. Und wir haben ja echt sehr, sehr gute Multicolored Mehrfolks aus Ixalan noch. Und es geht ja noch nach Ixalan in Zukunft. Von daher schauen wir mal, ob das vielleicht was werden könnte. Was ist denn dein letzter Pick für heute?
Mein letzter Pick ist ein Stacks-Piece, ein Legacy-Piece und ein Competitive Commander-Piece.
Okay.
Deshalb werden es alle hassen, aber ich liebe es. Es ist Khans Sylex. Khans Sylex ist ein 3-Mana legendäres Artefakt. Das sagt, es kommt getappt ins Spiel. Und solange es am Feld liegt, können Spieler kein Leben bezahlen, um Fähigkeiten zu aktivieren, die keine Mana-Abilities sind, oder Spells zu casten. Zusätzlich hat das Ding noch X-Mana tappen. Wir exilen dieses Khans Sylex und zerstören jede Nichtland-Permanente mit Mana-Kosten von X oder weniger. Können wir nur wie eine Sorcery aktivieren, das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten ist das der Wahnsinn.
Ja.
Also die Karte, ich weiß nicht, ob du siehst, was da alles für Potenzial ist. Ich hoffe es.
Also ich sehe auf jeden Fall das Potenzial. Es ist ja irgendwie so eine Kombination aus, wie du schon sagst, ein Stacks-Piece und vielleicht hier eine Run-Lerals-Disc oder wie das hieß. Es ist aber schon auch ein bisschen safe gespielt, glaube ich. Also es ist halt eben 3 Mana, es kommt getappt ins Spiel. Das heißt, man hat erstmal nur diesen Taxing-Effekt, dass man halt eben keine Life zahlen kann, um halt irgendwas zu aktivieren oder zu casten. Was gut ist, weil wir kommen ja auch nach Phyrexia und ich sage jetzt schon voraus, wir werden Phyrexia in Mana in irgendeiner Form wiederbekommen über dieses Completed hinaus. Das heißt, da ist schon mal gut, ein Hate-Piece drin zu haben.
Ja,
ich glaube, es hat mehr Potenzial tatsächlich in Legacy und wie du schon sagst, in älteren Formaten.
Genau, in älteren Formaten. In allen Formaten, wo Fetchländer erlaubt sind.
Ja.
Weil die kann man nicht aktivieren. Surprise, offensichtlicherweise. Force of Will kann man nicht aktivieren, weil Force of Will kostet ein Leben. Und ich meine, Painlands funktionieren damit, weil es sind Mana-Abilities.
Ja.
Das ist halt ganz nett. Aber ansonsten ist es halt so, dass man halt wirklich den Gegner ein bisschen unter Druck setzt und sagst, du machst nicht. Und jetzt kommt der Trick an diesem ganzen Teil. Das Ding exilt sich selber. Es gibt die Karte Khan the Great Creator.
Ja.
Der sucht aus dem Sideboard oder aus dem Exile eine Karte und nimmt sie auf die Hand.
Ja, das ist sehr gut.
Das heißt, wenn wir das Ding für 3 Mana tappen, das Ding exilen, alles zerstören, wir haben Khan noch im Feld, können wir immer noch Khan aktivieren, das Ding wiederholen und wieder getappt reinlegen. Egal, was der Gegner reinlegt, wir machen es wieder kaputt.
Ja. Und das Tolle ist halt, es verhindert auch der gegnerischen Khan Silex, ja. Weil er ja das aktivieren müsste. Wir haben aber einen Khan draußen, das heißt, er kann es nicht aktivieren, weil einfach Khan broken ist.
So schön.
Also Khan the Great Creator, not the Living Legacy. Ja. Aber ja, ich würde auch auf jeden Fall sagen, Khans Silex hat auf jeden Fall Potenzial. Ich sage jetzt mal so in den Formaten, an denen ich am nächsten bin, also gerade Pioneer und vielleicht auch ein bisschen Standard, ist es mehr so ein Safety, also mehr so eine Sicherung, die jetzt schon mal installiert wurde, falls es in Zukunft mit Artefakten und so weiter sehr schief gehen könnte. Aber da sehe ich es halt ein bisschen zu langsam an. Also, ich meine, es ist ja auch schön, dass es halt eben, es ist ein legendäres Artefakt, aber man kann es halt auch eben im Sideboard lassen, wenn man es halt eben nicht braucht, also jetzt primär. Und man kann es jetzt mit Khan rausfetchen, wenn man es braucht. Nur dann funktioniert, glaube ich, der ganze Plan mit, man kann keine Fetchlands oder mehr spielen oder mehr nutzen, weil bis man den dann hat, also Khan auf die 4, er dann auf 5 rausgespielt. Und dann das kannst du halt den so dann 6 1, aktivieren. Turn
2.
Bitte?
Es hat so Turn 1, Turn 2, also das ist schon okay.
Wenn man das hinkriegt, dann auf jeden Fall. Dann ist es sehr, sehr
gut. Man kann das Turn 1 ziemlich easy rausknallen.
Okay.
Und dann wirkt es halt wie ein Bloodmoon.
Ja.
Nee, das, je nachdem, das wie viele Fetchlands der Gegner hat.
Das ist auf jeden Fall krass. Also wenn man den früh rauskriegt, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Piece. Aber ja, auf jeden
Was
Fall.
Was ist dein Nummer 1-Pick?
Bitte?
Ich bin gespannt. Ich bin so hart gespannt. Ja. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Was ist dein Nummer 1-Pick? Ich bin so hart gespannt die ganze Zeit schon.
Wir haben tatsächlich schon drüber geredet. Es ist der Anointed Pacekeeper. Ironischerweise habe ich auch eben gesehen, ist es ebenfalls ein Cleric. Also Cleric Dex incoming. Ein 3-Mana 3-3 Creature Human Cleric mit Vigilance. Und as Anointed Peacekeeper enters the battlefield, look at an opponent's hand, then choose any card name. Spells your opponent cast with the chosen name cost 2 more to cast. Activated ability of sources with the chosen name cost 2 more to activate, unless there are mana abilities. Und warum ich die Karte so mag, ist, weil wir haben Elite Spellbinder gehabt in Standard. Nee, doch, das rotiert jetzt raus mit Strixhaven. Und er ist quasi eine Art Ersatz dafür, wenn nicht sogar stärker. Ich glaube, darüber könnte man reden. Natürlich, der Elite Spellbinder fliegt, das ist sehr gut, aber er fliegt nicht, hat dafür Vigilance. Aber er hat halt eine ganz andere Möglichkeit, wo halt der Elite Spellbinder eine Karte exiled und sie wird dann teurer. Könntest du hier auch auf die Hand gucken des Gegners, die Informationen sammeln und dann aber trotzdem das raussuchen, was du halt am meisten Angst hast. Also sagen wir mal, du spielst gegen Lotusfield Combo, du sagst einfach Thespian Stage, dann kannst du diesen Kopie-Effekt nicht machen, auch wenn kein Thespian Stage auf der Hand ist. Und anders genauerum gesagt, kannst du auch sagen, hey, Supreme Verdict, und das kostet einfach dann permanent, solange Anointed Peacekeeper auf dem Feld ist, 2 mehr, unabhängig, ob ein Supreme Verdict jetzt in der Hand war oder nicht. Das heißt, er ist situativer.
Plus aktivierte Fähigkeiten.
Genau.
Wodurch halt auch Khan oder halt andere gute Planeswalker aus dem Set halt da noch mal drunter fallen. Und dann kann man auch auf die Hand schauen und trotzdem auf dem Feld was machen, wenn du dann auf einmal für deinen Planeswalker bezahlen musst.
Ja.
Das ist nicht so geil.
Das ist total, das ist auf jeden Fall ein richtiger Punkt, weil gerade so dieser, also ich habe so ein bisschen die Tendenz, dass, glaube ich, Liliana of the Veil sehr krass sein könnte und hier einfach zu sagen, okay, deine Lily ist ziemlich gut, aber wie ist es, wenn du jedes Mal 2 Mana casten musst, damit wir eine Karte exilen oder eine Karte wegwerfen? Das ist immer noch nicht, es ist kein Straight-Up-Removal. Es ist auch in den falschen Meta, wo zu viel Creature-Removal herumfliegt, ist der auch nicht die beste Karte. Aber ich sehe den halt schon so ein bisschen gerade in Pioneer und vielleicht auch im Standard als so eine Art 3-Mana-Taxing-Piece für so halt ein Human-Stack. Er ist halt eben ein Tribe-Member, das heißt, der passt da sehr gut rein und gibt dir halt Informationen auf der einen Seite, macht Sachen teurer auf der anderen Seite und du kannst dir halt frei aussuchen, was du da wählst. Wie findest du denn den Anointed? Ist das eine Karte für Death in Texas?
Nein. Das ist genauso wenig wie der Drache. Nur weil ich eine Menge danach gefragt wurde. Sie ist halt 3 hinten. 3 hinten ist nie gut.
Ja.
Ansonsten finde ich den wirklich, wirklich gut. Und ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich ihn auf jeden Fall mal zumindest ins Pioneer Humans nehme. Mhm. Vielleicht ein Sideboard, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber das ist so strong, einfach Karten in 2 Runden zu delayen, die der Gegner spielen könnte. Oder eben Effekte auf dem Board 2 Mana teurer zu machen. Das ist so gut.
Ja.
Und da muss ich halt sagen, da gibt es wenig Gründe, den nicht zu spielen. Vor allem nicht, weil es meiner Meinung nach straight-up Power-Creep ist.
Ja. Ja, also es ist auf jeden Fall ein anderer Effekt, eine andere Formulierung, aber ich würde ja auch sagen, so also nebeneinander betrachtet, würde ich mich als Paolo Vito Domodorossa schon ärgern, dass der jetzt quasi einen in den meisten Decks, glaube ich, ersetzen wird. Aber wer weiß, vielleicht ist ja auch dieser Exile-Effekt nochmal irgendwie relevant oder so. Von daher, aber ja, das sind soweit unsere Top 6 plus X. Karten aus dem Set. Wie gesagt, das ist vollgepackt und wir haben noch nicht mal angefangen, über die meisten mehrfarbigen Legendaries zu reden. Wir haben nicht mal über die Weatherlight Completed geredet. Wir haben nicht über den Lotus geredet. Ne? Also es gibt so viele Karten, die einfach so viel Potenzial haben. In Commander, in Pioneer, in Legacy teilweise. Und ja, das ist ein starkes Set, oder? Freust du dich auf den Pre-Release?
Ja, ich freue mich auf meinen Tabernakel.
Ja, wenn man Collector, willst du eine Collector Boosterbox holen?
Nein, aber eins für den Channel.
Okay,
und eins
verstehe.
für meinen Chaos Draft. Da werden 2 Tabernakel dran sein.
Ja, hoffentlich. Die einzigen 2, die jemals aufgemacht worden sind. Ja.
Genau.
Aber wie seht ihr das mit Dominaria United? Freut ihr euch auf den Pre-Release? Holt ihr euch Collector Booster? Holt ihr euch normale Booster? Wolltet ihr es draften? Was sind eure Lieblingskarten für Constructed und für Commander? Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord. Würde uns sehr, sehr freuen. Wir gehen doch jetzt mal weiter in die Richtung Commander. Denn mit Dominaria United bekommen wir natürlich auch wieder Commander-Decks, 2 an der Zahl. Wir haben auf der einen Seite Legends Legacy, ein Madu Legends Matters-Deck. Und auf der anderen Seite haben wir Painbow, ein 5-Color, Multicolor bzw. 5-Color-Matters-Deck. Wie ist dein erster Eindruck von den beiden Decks? Wir haben beide Decklisten bekommen. Wir haben schon mal ein bisschen drüber geguckt. Was ist da so dein Eindruck von den beiden Decks?
Mein erster Eindruck ist, wer hat da seinen Dad aus dem Keller gelassen, damit er wieder anfängt mit irgendwelchen Jokes?
Ja.
Das ist ja Wahnsinn. Also so Namen für Decks habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Ja.
Ich muss sagen, ich finde die Idee von Legendary Matters in einem solchen Set sehr cool. Mhm. Aber das ist kein Mox.
Ja.
Das ist ein Fail. Ein harter Fail. Und auf die restliche Deckliste wirkt auf mich nicht überzeugend von dem Legendary Matters, von dem Madu-Deck. Und ich war ja am Anfang sehr skeptisch bei dem Five-Color-Deck, weil sie haben ja damals dieses Drachen-Five-Color-Deck gemacht. Die Mana-Basis war unterirdisch, meiner Meinung nach. Mhm. Und die hier haben sie zumindest ein bisschen angepasst vom Five-Color.
Ja.
Aber die ist auch so unterirdisch. Und ich weiß nicht. Ich bin ja schon mal froh, dass es nur noch 2 Decks sind. Aber ich habe das Gefühl, dass beide Decks nicht so der Kracher sind, oder?
Ja, das stimmt schon. Aber mein Eindruck von den beiden Decks ist auch, sind ganz nett. Sie haben ganz gute Karten teilweise drin. Also ein paar ganz gute Reprints, ein paar ganz nette neue Karten. Ich glaube, der Fokus liegt diesmal tatsächlich eindeutig auf den neueren Karten. Und ja, also ich finde, also gerade das Painbow, das habe ich mir ein bisschen konkreter angeguckt, weil ich tatsächlich überlegt habe, mir das zu holen oder noch immer überlege, mir das zu holen. Und da fehlt mir so ein bisschen der zusammenhängende Faktor, weil es ist 5-Color, Multicolor Matters. Und eine Karte, die da drin ist, ist ja dieser 5-Mana, also Wuburg, Destroy All Creatures That Are Not All 5-Colors. Wo du denkst, das ist ja cool, das ist ja nett, weil du bist ja darauf ausgelegt, dass du alle 5 Farben in deinen Karten irgendwie drin hast. Aber es ist dann auch nur ein 5-Color Wrath. Also klar, ein einseitiger Wrath, aber irgendwie, es trifft ja trotzdem immer noch ein paar deiner Kreaturen. Und
einige sogar.
Und genau, und dann gibt's halt auch noch so Sachen wie, du hast dann sowas drin wie das Fusion Elemental. Wuburg für ein 8-8er Vanilla. Ist halt so, ja, also ich verstehe das Thema und ich verstehe auch, das ist eine große Kreatur, aber damit machst du ja nichts. Damit machst du nichts wirklich.
Nee.
Und das ist so ein bisschen das Problem des Decks. Ich finde, beide Decks haben ihre Stärken und für Commander-Fans ist auf jeden Fall was dabei, aber Ich würde fast sagen, wenn sich neue Leute das irgendwie holen, beide Decks haben so ein bisschen eine Identitätskrise, sagen wir es mal so. Da hängt jetzt nicht die große Idee dahinter, wo du sagst, alles klar, so gewinne ich, sondern es ist mehr so, ja, du spielst mal hier eine Karte, du spielst mal hier ein Legend, dann kannst du damit leichte Synergien machen, aber wie du jetzt im Endeffekt gewinnst, mal gucken. Aber ja, gehe mal kurz, lass mal genauer auf Legends Legacy drauf gucken. Ich gehe einmal die Face Commander durch und dann können wir ein bisschen über die Decks allgemeiner sprechen. Wir haben einmal als Face Commander bei dem Deck haben wir die Dihada, Binder of Wills, ein 4-Mana, ein generisches und dann Rot, Weiß und Schwarz für ein 5-Loyalty Legendary Planeswalker Dihada mit +2 up to one target legendary creature gains Vigilance, Lifelink and Indestructible until end of turn, -3. Mhm. Reveal the top 4 cards of your library, put any number of legendary creatures from among them into your hand and put the rest into your graveyard. Create a treasure token for each card you put into your graveyard this way. Und dann -11, gain control of all non-land permanents until end of turn. Untap them, they gain haste until end of turn. Und Dihada, Binder of Wills, can be your commander. Das ist selbsterklärend. Der andere alternative Commander ist Shanid Sleeper's Scourge, auch 4 Mana, auch ein generisches und Mardu-Farben für ein 2-4 Legendary Creature Human Knight mit Menace und other Legendary Creatures you control have Menace. Whenever you play a Legendary Land or cast a Legendary Spell, you draw a card and you lose one life. Also, da sieht man schon so ein bisschen, die machen schon so ein bisschen was mit Legendary-Sachen. Die kannst du halt gut targeten, die kannst du gut raussuchen. Und alle Kreaturen, soweit wie ich das zumindest sehe, sind auch Legendary in dem Deck. Aber ja, es ist dann doch so ein stumpfes Kreaturen-Hau-drauf-Deck, oder?
Es geht. Es hat halt noch so ein bisschen Draw-Engine und so ein bisschen Instants. Und dann halt noch eine Menge Artefakte, die halt noch Ausrüstungen sind. Ja. Und das ist das, was mich zum Beispiel so ein bisschen stört. Ich meine, klar, so ein Hero's Blade passt super da rein, aber warum habe ich dann sowas wie Bontus Monument da drin? Ja. Das Ding macht halt nicht viel da drin. Das ist halt einfach nur seltsam. Oder Sword of the Chosen oder sowas. Wo ich jetzt sagen muss, so, ja, Sword of the Chosen gibt eine legendäre +2/+2, aber was? Also ich muss wirklich sagen, ich finde es einfach nur seltsam und bin echt einfach kein Fan davon. Dieses, yo, du musst halt Legendary sein. Aber die Legendaries, die reingetan haben, die haben halt fast null Synergie miteinander. Mhm. Ich meine, da ist alles drin von einem LA Vampire mit Drana über irgendwelche Blutflammen, die dann irgendwelche Dämonen sind, beziehungsweise Human Warriors, bis hin zu irgendwelchen Piraten. Also, das passt einfach nicht. Ich finde es einfach nicht flavorful, ich finde es nicht schön und der Commander hilft da auch nicht mehr viel.
Ja, also, das ist halt so der Punkt, ne? Also, es ist ja schön, dass jetzt alle Legendary Creatures irgendwie Menace haben und wenn man, also auch ein Legendary Land oder Legendary Spell. Jetzt müsste man mal gucken, die Landbase. Die hat natürlich so ein paar Legendary Lands, also Gaia Reach Sanitarium, Mikoro Center of the Sea,
Shizu Death's House.
Genau, Shizu Death's Storehouse. Also es sind schon eine Handvoll sind da drin, also aber auch irgendwie nicht mehr als 5. Also es ist halt so, keine Ahnung, es ist halt so, wenn du auf dieses Thema gehst, wenn du sagst, okay, Legendary Lands matter, dann pack doch alle Legendary Lands rein, die du irgendwie finden kannst. Oder wenn du Kreaturen haben willst, die halt primär aggressiv sind, was ist dann mit einem Itali Primal Storm? Der ist halt irgendwie, ich meine, der funktioniert schon irgendwie, aber ist halt auch ein 6-Mana 6-6. Also irgendwie ist das so ein bisschen, was macht ein Jozo Vess Lich Knight da drin? Also es ist halt so, die Kreaturen, die wirken alle recht. Also, ne, du hast schon gesagt, es gibt so viele noch Equipments mit drin, aber irgendwie macht niemand was mit Equipments, außer halt zu straight up pumpen. Und das ist halt irgendwie, das könnte genauso gut einfach ein Vanilla Creature Commander Deck sein, weil irgendwie jede einzelne Kreatur natürlich ein bisschen was macht, aber sie machen nichts miteinander. Und das finde ich halt ein bisschen schade, so.
Ich meine, mein Highlight in diesem Deck, und das sagt schon alles aus, ist eine Ausrüstung, die The Reaver Cleaver heißt. Das sagt halt schon alles über dieses Deck aus, meiner Meinung nach. Und das finde ich halt wirklich, wirklich schade. Und ja, nee, es ist.
Ja.
Ich habe es am Anfang, als ich es gesehen habe, so als ich den Face Commander gesehen habe, gerade den Planeswalker, dachte ich so, okay, da kann man richtig coolen Stuff machen, wenn die Legendaries so ein bisschen aufeinander aufbauen. Hm. Dann könnt ihr auch sowas wie Partner reinnehmen. Man hätte den weißen Knight und den schwarzen Drachen da reinnehmen können.
Ja.
Weil ich nicht weiß, ob die Legendary sind. Aber man hätte halt versuchen können, da irgendwelche Partner noch von früher mit reinzunehmen. Oder wenn es nur die Face Commander, die Partner-Face Commander aus dem Warrior-Deck von, oder Human Warrior Deck von Capenna waren, oder nicht Capenna, von Ikoria.
Ja.
Die machen zwar auch nicht viel, aber die suchen sich wenigstens gegenseitig raus.
Ja.
Das machen sie schon mehr miteinander als die anderen.
Ja, absolut, absolut. Also es ist halt einfach sehr wenig Synergie und die Thematik so weit gefasst, dass du jetzt nicht genau irgendwas vorhast. Also du hast ja eben das Drachen-Commander-Deck oder man könnte auch alternativ das Vampir-Commander-Deck machen. Dort hast du ja alleine durch dein Commander hat ja einfach schon sehr viel mit dem Tribe gemacht und konnte sehr viel mit anfangen. Und hier, ach, keine Ahnung, irgendwie finde ich das halt einer legendären Kreatur Vigilance, Lifelink, Indestructible zu geben. Das ist schon stark, damit kann man schon arbeiten. Aber ist halt dann auch nicht so spaßig wie manch anderer Commander irgendwie mit verschiedenen Tribe-Membern oder speziellen Geschichten irgendwie arbeitet. Und das fehlt mir halt so ein bisschen hier. Es fehlt mir einfach so ein bisschen Identität. Und das bringt uns eigentlich schon mal perfekt zu dem Five-Color-Painbow-Land, angeführt von dem Face-Commander bzw. Face-Planeswalker, Jared Carthalion, ein Wooburg, also eins von jeder Farbe von Mana, für einen 5-5 Legendary Planeswalker Jared, mit dem Plus 1, create a 3-3 Kavu Creature Token with Trample, that's all colors. Minus 3, choose up to 2 target creatures for each of them, put a 1-1 counter on it equal to the number of colors it is. Und dann minus 6, return target multicolored card from your graveyard to your hand. If it was all colors, draw a card and create 2 treasure tokens. Und Jared Carthalion can be your commander. Alternativ, wenn man keinen Planeswalker haben will, kann man auch noch Jensen Carthalion, Druid Exile nehmen. Ein 2 Mana für ein grünes und ein weißes 2-2 Legendary Creature Human Druid. Mit dem Text, whenever you cast a multicolored spell, scry 1. If that spell was all colors, create a 4-4 Flying Angel Creature Token with Flying and Vigilance. Und dann kann man für 5 Mana ihn tappen und add Wooburg. Also man filtert quasi 5 generische Mana in eins von jeder Farbe. Und ähnliches Problem wieder. Also, ne, du hast zwar Multicolored und du kannst hier Kavus machen, die Five-Color machen. Du kriegst immer Benefits, wenn du Five-Color-Spells spielst, aber was sind die Benefits? Ist dann, du kriegst einen 4-4er fliegenden Vigilance-Engel oder für minus 6 return a Multicolored Card from your graveyard to your hand. If that was all colors, kommst du eine Karte und 2 Treasures. Dafür, dass du ihn geultet hast, sozusagen. Ich weiß nicht, was ist deine Meinung zu dem Painbow Commander Deck?
Ich kann den Namen nicht ernst nehmen. es wird einfach meiner Meinung nach schon sehr, sehr klar, was daran nicht stimmt, wenn man sieht, dass da ein Glint-Ein-Nephilim drin ist. Mhm. Glint-Ein-Nephilim ist eine 4-Mana, 4-Farben-Kreatur. In einem Five-Color-Matters-Deck.
Ja.
Wir haben eine Baleful Strix da drin, die nicht Five-Color ist.
Ja.
Wir haben den Xeris, The Withering Storm, da drin. Der ist halt dreifarbig. Wir haben eine Riene Angel of Rebirth da drin. Guess what? Die ist dreifarbig.
Ja.
Also, wenn sie wenigstens gesagt hätten, okay, wir machen einfach einen Three or More Color Deck.
Ja, oder Multicolor
Matters. Wäre das ja okay gewesen. Ja, genau. Multicolor Matters, wobei Multicolor ist zu easy zu achieven. Einfach so, hast du 3 oder mehr Farben, dann passiert das.
Ja.
Aber nicht, hab alle 5 Farben und dann packen sie 5 oder 6 Karten davon rein. Das ist halt lächerlich.
Ja.
Die Sorceries und Instants sind auch gefühlt nur Random Charms und Mana Ramp. Mhm. So ein bisschen Board Wipe. Die Artefakte sind nur Mana Ramp, logischerweise. Die Enchantments sind halt, ja, lustig. Wir haben auch noch irgendwie was mit Kaskade, weil der Spell ist 5-farbig.
Ja.
Und dann kommt ein ganzer Haufen Craplands und 2 Quarrylands, also Crystal Quarry und ich weiß gar nicht, wie die andere Cascading Cataracts oder wie die heißen?
Cataracts.
Cataracts. Sondern ansonsten sagt halt Crumbling Necropolis, es ist halt ein super schlechtes Triom.
Ja.
Und man kann es nicht fetchen. Also, und nicht cyclen. Und
Ja, total. Und vor allen Dingen, ich habe letztens ein Five-Color-Deck in Commander tatsächlich, habe ich dagegen gespielt, gegen eins. Und komplett geniale Idee. Und ich bin überrascht, dass sie das nicht gemacht haben. Und zwar einfach ein Five-Color-Gates-Deck. Also, wo die Landbase komplett aus Gates besteht. Weil das ist super möglich mittlerweile mit einem Baldur's Gate, mit einem, was ist das noch, Halt-Gate, was quasi sagt, alle deine Gates kommen ungetappt rein. Damit kannst du mittlerweile in Commander eine sehr solide Five-Mana-Mana-Base bauen. Also,
die auch noch günstig ist.
Kein Joke. Und du hast halt die ganzen Open the Gates, ein Mana, such den Gate raus. Dann suchst du natürlich das Gate raus, was alle anderen Gates ungetappt reinlassen ist. Du hast sowas wie den Nine-Finger-Keen. Zum einen Multicolor, aber auch zum anderen, immer wenn der angreift, kannst du 9 Karten tief nach einem Land suchen. Und wenn es ein Gate ist, kommt es halt dann auch einfach ins Spiel. So. Und es ist so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen schwierig. Also auch da ist halt wirklich dieses Five-Color mehr so ein Gimmick. Ich habe eben schon den 5-Mana-Sweeper, das ist Iridian Maelstrom mit Wooburg, destroy all each creature that isn't all colors. Also das trifft, wie du schon meinst, eben auch oftmals deine eigenen Kreaturen, was ein bisschen weird ist. Und die weirdeste Karte aus dem Deck, und ich glaube, darüber wurde schon mit halt sehr viel diskutiert, ist tatsächlich Falachi Wayfarer, ein 2-Mana und ein grünes für ein 2-4 Creature Human Scout mit einem sehr weirden Text, und zwar Falachi Wayfarer is all colors. This ability doesn't affect its color identity.
Yes.
Und dann im Text Multicolored spells you cast have Convoke. Was cool ist mit dem Convoke, aber es ist quasi eine rein grüne Karte, die per Definition, per Kartentext alle Color ist, aber das hat keine Auswirkungen auf die Color Identity.
Genau.
Da wollte jemand diese Karte unbedingt in diesem Deck haben, aber wusste nicht wie.
Ja, ich bin halt mal gespannt, weil das bedeutet, du kannst halt jetzt in auch in dreifarbigen Decks fünffarbige Kreaturen drin haben. Oder im Monogrün kannst du eine fünffarbige Kreatur drin haben. Was zum Beispiel so ein Bloomtender ziemlich gut macht.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt, ja, es ist irgendwie, also die Karte habe ich gelesen und ich habe erstmal nicht verstanden, warum sie Gold ist, weil Mana-Kosten ist halt nur grün. Aber ja, es ist auf jeden Fall, es sind zwei, sag ich mal, sehr schwierige Decks. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, also ein bisschen Value ist schon auch mit drin. Gerade so ein paar Reprints sind halt ganz nett. Ich muss auch sagen, mal wieder, die Mana-Base, die sind natürlich nicht perfekt. Aber schon wieder deutlich besser als die, die wir schon mal gesehen hatten. Ein paar zu viele Taplands drin. Aber ich glaube, wenn man jetzt ganz neu mit Commander anfängt, man hat wirklich noch kein anderes Deck, könnte man sich die schon holen, oder?
Boah, da würde ich wahrscheinlich eher dazu raten, die aus Capenna zu holen oder aus D&D oder sonst wo.
Ja.
Also, oder die aus Kamigawa, die jetzt ja neulich noch mal auf den Markt geschmissen werden und deshalb jetzt auch noch mal günstiger werden.
Mhm.
Die fand ich wesentlich angenehmer und auch wesentlich cooler und auch wesentlich besser strukturiert und mehr durchdacht wie das. Weil das ist halt so, gefühlt sind die beiden Decks halt Dad-Jokes.
Ja, sie sind leider ein bisschen, die haben sich zu sehr in ein Thema verliebt und haben dabei vergessen, ein gut funktionierendes Commander-Deck zu bauen. Ich bin, also ich wäre tatsächlich am überlegen, mir das Painbow-Deck tatsächlich zu holen, weil da sind schon gerade viele Karten drin, die ganz gut funktionieren mit meiner Idee mit dem Gates-Commander-Deck. Weil es gibt ja auch zum Beispiel eine neue Karte, Tiller Engine, 2 Mana 1-3 Artifact Creature Construct. Whenever a land enters the battlefield, tapped under your control, choose one. Entweder untap that land oder tap target non-land permanent in opponent's control.
Mhm.
Das kannst du sehr gut in so einem Gates-Meta-Deck drin haben. Einfach nur eine weitere Möglichkeit, das zu enttappen. Und es gibt eine Handvoll Karten, die ich vielleicht aus dem Deck haben könnte. Und mal gucken. Also das ist so das einzige Deck, wo ich tatsächlich drauf gucke und denke, vielleicht ja schon. Aber ich bin sehr, sehr hin und her gerissen, was das angeht. Gäbe es ein Deck, was dich interessiert?
Nee.
Okay.
Die Antwort ist einfach nee.
Okay. Ja, aber wie seht ihr das? Habt ihr vielleicht Bock auf einer der beiden Decks? Welche Lieblings-Commander-Karten waren in dem Set drin? Wir haben jetzt auch zum Beispiel gar nicht über die restlichen Legends-Retold-Karten geredet. die ja auch noch mal drin sind. Dann gibt's ja auch noch mal Set-Booster-exklusive Karten, unter anderem auch wieder ein sehr interessanter Mehrvolk mit drin. Also das sprengt ein bisschen unseren Rahmen, über das zu reden. Aber wer von diesen Karten oder welche dieser Karten findet ihr am interessantesten? Lasst uns auf jeden Fall wissen in den Kommentaren. Und wir sprechen mal noch mal ganz schnell über die Liste. Und zwar Dominaria United wird in den Z-Boostern ja mal wieder Karten aus der Liste bringen. Wie würdest du die Liste beschreiben? Oder was ist die Liste für alle Leute, die es nicht wissen?
Die Liste sind 300 Karten knapp, die hinter einem Z-Booster kommen können. Sie können jedes vierte oder fünfte, je nach Edition, ich glaube, es waren immer jedes fünfte, Booster beinhaltet eine Karte von der Liste. Die Listkarten sind Reprint-Karten, die im Originalframe oder in dem Frame in der Edition, die man gewählt hat, die teilweise auch sehr wild sein können, wie zum Beispiel Grand Prix-Promos in Non-Foil und so weiter und so fort geprintet, und haben links unten in der Ecke eine kleine Gabel, dieses Planeswalker-Symbol,
genau,
was sie meiner Meinung nach sehr hübsch machen. Und viele dieser Karten sind Crap. Und hin und wieder mal sind ein paar richtig, richtig teure Karten da drin. Wir hatten zeitweise da Wie heißt das Ding nochmal? Der Tutor, der schwarze?
Ich weiß nicht. Vampiric Tutor oder Demonic Tutor?
Genau, Vampiric Tutor war drin. Vampiric Tutor war drin. Wenn ich nicht alles täuscht, haben wir da auch sowas wie Ancient Doom drin gehabt. Mhm. Carven of Souls und so weiter und so fort in der Vergangenheit.
Ja.
Wir hatten ein Set, wo haben wir drüber berichtet, und zwar Capenna, wo die Liste einfach der Wahnsinn war. Da hatten sie es runtergedampft auf 67 Karten. Und jetzt sind wir wieder bei 300, richtig?
Yes, also das war eine ähnliche Geschichte. Die hatten wir schon, ich glaube, zu Commander Legends Baldur's Gate, wo es ja auch Setbooster zu gab. Und da war die Liste auch schon wieder 300. Da hatten wir noch die Mutmaßung, vielleicht machen sie es noch bei Specialties-Produkten so, dass sie 300 Kartenliste kreieren. Weil einfach nur, um unseren Punkt von damals nochmal aufzuführen, es ist halt so, die Liste empfand ich immer als sehr unbefriedigend, weil zum einen muss man das Glück haben, eine Listenkarte zu haben, dann muss es halt noch eine Karte sein, die vielleicht ein bisschen was wert ist oder zumindest irgendwie brauchbar ist. Mhm. Und dann halt eben, ne, war halt eben in dem Streets of New Capenna so, dass dort eben die Liste so viel kleiner war und die Bomben, die man eben ziehen konnte in der Liste, war halt so viel leichter zu finden. Das heißt, du konntest fast schon daraus ausgehen, dass jedes Mal, wenn du einen Listenslot triffst, war eigentlich immer eine super Karte drin. Und das war ein so cooles Gefühl, in New Capenna eben Sachen zu öffnen und dann sagen zu können, hey, boah, geil, eine Liste. Das weiß man teilweise schon vorher, wenn irgendwie kein Token-Karte oder sowas hinten drin ist. Und dann so, oh, krass, was werde ich denn drin haben? Währenddessen, wenn ich normale Set-Booster aufmache, denke ich mir so, ja, eine Listenkarte. Ja, welchen unnützen Crap werde ich denn hier drin haben? Und eine andere Besonderheit bei dem Streets of New Capenna war, dass sie dort ja zum ersten Mal die Secret Lair-exklusiven Karten von Stranger Things reprintet haben.
Stimmt.
Und in dem Kontext halt eben gesagt haben, hey, wir revolutionieren die Liste wird sehr viel besser werden. Und sie war auch sehr viel besser. Nur jetzt haben wir halt die Bestätigung, mit Dominaria United ist sie wieder so wie früher. Und zwar sehr lang und sehr labberig. Also, was halt Karten angeht, die drin sind. Also, es sind tatsächlich ein paar coole Karten drin. Es ist unter anderem Doomsday drin. Wir haben so Sachen wie Helm of the Host, was sehr interessant ist. Khan Liberated ist drin. Wir haben also verschiedene Karten von der gesamten Geschichte von Magic the Gathering eben. Auch, wie gesagt, ein paar teurere Karten. Natürlich ein paar Karten, die da auch eben auf Dominaria Bezug nehmen. Wir haben The Mending of Dominaria von dem ursprünglichen Dominaria-Set. Wir haben Torak, Dreadcantor und so weiter drin. Also, da ist schon eine gute Liste oder sind gute Karten hinzugekommen. Aber eben, es sind 300 Karten. Und davon können einfach nicht jeder Karte ein Banger sein.
Und es sind auch noch Karten ja runtergegangen. Ja. Und da sind zum Beispiel unter anderem sowas wie Days Undoing, das runtergeflogen ist. Eine Karte, die jetzt erst wieder ein bisschen Fame gewonnen hat. Und da muss ich halt sagen, das finde ich halt so schwierig, dass sie da schon wieder so Karten wieder runtergenommen haben. Das ist auch so schade.
Ja, total. Und es nervt mich halt so sehr. Ne? Es nervt mich halt so sehr, dass wir für original ein einzelnes Set eine sehr, sehr gute Liste bekommen haben. Mit sehr schönen Karten, wo es auch realistischerweise möglich war, jede einzelne Listkarte, die möglicherweise drin sei, auch im Hinterkopf zu haben. so ist das halt so ein Random-Slot. Und ich glaube, das wollen sie halt auch einfach haben. Sie wollen einfach nicht wissen, dass du, also die wollen nicht wissen, zu wie viel Prozent du in einem List-Slot tatsächlich eine Valuable-Karte drin hast. Die wollen dich halt einfach überraschen mit irgendwas. So, und ob das jetzt ein Goblin Lore ist oder ein Khan Liberated oder irgendwie ein Old Border Doomsday oder was auch immer, das soll eigentlich beim Endkonsumenten egal sein, aber es ist es halt nicht egal, weil diverse Boosterbox-Openings von Streets of New Capenna haben eben bewiesen, dass sowas im allgemeinen Wert einfach höher wirkt. Also, ich weiß nicht, ob du das auch beobachtet hast, aber es hat sich so angefühlt, als ob man mehr Value aus New Capenna zieht, rein nur aufgrund der Liste, oder?
Ja, das war absolut so. Und viele der Set-Booster-Openings, die ich gesehen habe oder auch durchgeführt habe, sind gerettet worden durch die Liste.
Ja.
Und das ist halt was zusätzlichen Value added und wo ich immer wieder sage, die Liste ist ein Grund, Set-Booster zu kaufen, einer von 2 bis 3 guten. Mhm. Und wenn sie den immer wieder versauen, indem sie eben dann coole Karten wie Snapcaster, Mage oder ähnliches von der Liste runternehmen und dann wieder 200 Müllkarten adden und dann sagen, hey, die Liste, super Karte, ja, hier habt ihr ein Day and Night, kostet keine 10 Cent. Ja. Viel Spaß damit. So. Das macht es einfach ein bisschen kaputt. Da muss ich halt sagen, da bin ich halt bei dir. Ich finde die Liste generell einfach geil. Mhm. Von der Idee her, Reprint-Karten, Added Value hinten im Slot mit drin zu haben. Ja. Und Doomsday auf 2 finde ich super. Ich liebe ja auch die Listkarten, weil ich sie ja auch persönlich halt aus einem finanziellen Grund eher noch kaufe als die Originalprints. Mhm. Weil die Originalprints gibt es wesentlich mehr von, wie von diesen Listkarten.
Ja.
Und da muss ich jetzt sagen, hoffe ich halt, dass die Listkarten irgendwann nochmal steigen. Aber so eine Müllauswahl tut das einfach nur weh, wenn man dann bei dem Booster-Opening sagt so, hey, ich kann Booster öffnen, aber leider ist da nur Müll.
Ja, das ist halt so ein Punkt. Ich glaube halt, die Liste, sie wäre ein ganz gutes Argument gewesen, tatsächlich Set-Booster zu kaufen fürs Booster-Ripping und tatsächlich noch einen Grund zu haben oder einen Grund zur Vorfreude zu haben, dass man sein Value wieder rauskriegt. Jetzt, wo sie wieder in diesem originalen 300-Karten-Listen-Slot sind, sage ich halt wieder mit voller Überzeugung, das zählt natürlich auch allgemein, aber auch zu New Capenna-Zeiten, aber kauft halt Singles. Ne? Also wenn du Karten haben willst von der Liste, dann bist du immer noch besser dran, genau die Karten zu kaufen, die du eben brauchst. Und ja, die Verlockung ist halt schon wieder ein bisschen weg, wenn man jetzt sieht, dass halt der einzige Random-Slot, wo du auch ältere Karten noch mal drin haben kannst für Commander oder Legacy oder was weiß ich, dass der halt jetzt wieder rausgenommen wurde oder zumindest sehr, sehr krass geschwächt worden ist. Und ja, jetzt man halt nicht jede vierte Karte einen Banger drin hat, sondern jede vierte Karte ist zu einem 0,07%igen Wahrscheinlichkeit irgendeine coole Karte drin. Und ich meine, jeder kennt die Story, jeder hat irgendwie was super Cooles mal aus einer Liste gezogen und das gönne ich denen ja auch, aber das allgemeine Argument wird dadurch halt nicht gestützt, dass sich halt die Liste lohnt, weil man zahlt ja auch mehr
für Set-Booster. Wie hin und wieder mal öffnet man einfach coolen Stuff aus Boostern.
Ja.
Und die bleiben halt auch im Gedächtnis. Aber die ganzen 50, 60 Müllbooster, die man vorher aufgemacht hat, an die denkt man dann nicht mehr.
Ja.
Und das ist halt bei der Liste genau dasselbe Problem, beziehungsweise dasselbe Prinzip.
Genau, aber ja, ich würde damit auch schon fast sagen, haben wir das Thema Liste gut abgearbeitet.
Oh, ja.
Was halt uns so wichtig war, darauf nochmal einzugehen, ist halt, dass sie mal so sehr, sehr viel besser war. Und jetzt nur, weil Dominaria United ein exzellentes Set ist, unserer Meinung nach, heißt das nicht, dass wir über so einen Kritikpunkt hinwegsehen können. Und deswegen nur kurz erwähnt, als Vorwarnung für euch, die Liste wird jetzt wieder ein bisschen schlechter.
Ja, und an Wizards, please make the list great again.
Ja, wirklich, wirklich. Aber ja, lasst uns auf jeden Fall wissen, was ihr zu dem ganzen Thema haltet unten in den Kommentaren. Und wir gehen mal noch auf 1, 2 Ask Us Anything-Karten-Fragen ein.
Natürlich.
Alles klar. Ask Us Anything, eure Fragen, unsere Antworten hier im Podcast beantwortet. Ihr findet den Weg zum Ask Us Anything in unserem Discord, im Gamery/Radio Ravnica Discord, einfach dort reinstellen und wir beantworten das zeitnah im Podcast. Da haben wir einmal die Frage von Lokomoko, der fragt, wieso ist Pauper das beste Format? welcher Meta-Shift in eurem Lieblingsformat war der positivste? Also erstmal, warum ist Pauper das beste Format oder ist es überhaupt das beste Format?
Das habe ich so lautstark vor dem Spielfilmmusik in Berlin am Samstag rumgetönt. Jedes Format, in dem ich 4 Brainstorms spielen kann, ist ein gutes Format.
Mhm.
Also gibt es nur zwei gute Formate. Aber das ist was anderes. Dementsprechend ist Pauper mindestens eins der zwei coolsten Formate.
Ja, also ich muss auch sagen, also Pauper ist halt, es ist halt super easy, ein Pauper-Deck sich einfach bereit zu halten für die Zeit, wenn man mal Pauper spielen möchte. Oder ist auch ein, finde ich, immer noch idealer.
Außer du willst Snuffout kaufen.
Ja, genau. Aber auch wenn man zum Beispiel mal mit der Commander-Runde einfach mal in so 60-Karten-Decks mal reinschnuppern möchte, einfach mal, keine Ahnung, maximal 30 bis 50 Euro mal in die Hand nehmen. Jeder baut sich so ein Deck zusammen, kann es auch gerne verstauben lassen danach und man hat einfach sehr gut Spaß. Und ja, ich bin immer noch dabei, mein zweites Pauper-Deck zu bauen und dann lasse ich mich auch noch mal auf Pauper-Decks in Berlin, auf Pauper-Turnieren in Berlin treffen.
Soll sehr groß werden in Berlin und das auch soll sehr groß sein, habe ich gehört.
Ja,
bin ich gespannt. Da bin ich ein bisschen neidisch drüber, dass Pauper so in Berlin so.
Total, total.
Also muss ich mal vorbeikommen auf ein Turnier.
Ja, mich freut das auch mega, dass das gerade so groß wird. Ja, aber die nächste Frage ist von Ridiculous Fox. Eine Frage zu den Flipkarten, die aus.
War da nicht ein zweiter Part?
Ach so, sorry. Ja, genau. genau, bevor wir dazu gehen. Welche Meta-Shift in eurem Lieblingsformat war der positivste? Also, was hat sich verändert in deinem Lieblingsformat oder ein Format am besten verändert? Kannst du dich dann noch an irgendwas erinnern?
Ja, ist gar nicht so lange her. Und zwar war das ein Bann. Und es war nicht der Bann von Raghavan in Legacy, sondern es war der Bann von Underworld Breach im Legacy.
Okay.
Was das Format einfach wieder playable gemacht hat, weil Underworld Breach das Format total kaputt gemacht hat. Und das Format nur noch aus diesem Combo-Deck bestand oder irgendeinem versucht, dieses Combo-Deck zu behindern. Und das hat mich fast komplett aus Legacy rausgetiltet und ich habe fast nur noch Modern gespielt.
Krass.
Und bei dir, war es das Ende des Combo-Sommers?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist wirklich tatsächlich der Bann von Inverter of Truth Combo. Sprich, diese Talias Oracle Combo, wo man eigentlich nur versucht hat, so schnell wie möglich sein Deck zu flippen. Und das war's dann. Und es war halt einfach ein so Non-Meta-Deck. Es gibt irgendwelche sehr komischen Leute, die behaupten, dass Inverter of Truth in Ordnung war. Ich finde das nicht so. Ich fand das.
Aber da gibt's ja auch noch, da waren noch zwei, drei andere Karten. Da war ja auch Walking Ballista mit dabei. Also es hat ja einen kompletten Meta-Shift von dem Combo-Meta-Deck gegeben,
oder? Das stimmt. Also wobei man da sagen muss, ich glaube, Inverter of Truth war ja wirklich zum Zeitpunkt zu Pioneer wirklich schon so 40% des Metas, was immens groß ist. Die anderen beiden Combo-Decks, das war einmal, was du meintest, das Celestia Heliod-Combo-Deck, wo du eben mit Heliod, Sun's Crown und Walking Ballista versuchst, dem einfach Lifelink zu geben und dann immer wieder mit Lifelink draufzuschießen, neue Marke draufzulegen und so weiter und so fort und kannst einfach unendlich viel Schaden schießen. Und das dritte Deck weiß ich tatsächlich gerade nicht.
Bei irgendeinem Combo-Deck.
Irgendein Combo-Deck. Müsste ich jetzt noch mal in die Bann-Announcement reinschauen, was das genau war. Aber tatsächlich halt für mich am wichtigsten war halt Inverter of Truth. Ich habe mich ja ein bisschen geärgert über den Heliod-Bann, denn ich habe ich schon häufiger mal erzählt, mir Walking Ballista kurz vor dem Bann gekauft und die waren noch nicht mal bei mir angekommen, nachdem ich es gekauft habe. Und da war die Karte schon wieder gebannt und seitdem sitze ich auf diesen Walking Ballista und weiß nicht, wohin damit. Von daher ein bisschen schade, aber vielleicht kommt ja mal ein Unban. Wer weiß, wer weiß. Jetzt aber zu der Frage von Ridiculous Fox.
Yes.
Eine Frage zu Flipkarten, die aus Kamigawa, nicht die MDFCs, nicht die Double-Faced Cards, die später kamen. Es gab mal den Vorschlag, Flipkarten per Errata zu TDFCs zu deklarieren. Was sind denn TDFCs? Das würde natürlich einiges an Errata einfordern, nicht nur an den Flipkarten selbst, sondern auch an Karten, die gegebenenfalls auf das Flippen reagieren oder damit interagieren. Klingt für mich alles aber machbar. Und so könnte man die alten Flipkarten sinnvoll reprinted werden, was ja ansonsten wohl nicht passieren wird. Was haltet ihr von der Idee? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Ich bin mir nicht ganz sicher, was TDFCs sind.
Das sind Transforming Double-Faced Cards. Bedeutet, die allererste Inkarnationen der Double-Faced Karten, die eben dann transformiert sind.
Mhm. Also wann ist zum Beispiel die Kythion into Gideon Flip oder Jace oder
Delver of Secrets. Ganz, ganz früher. Die ganz, ganz alten. Auch die Werwölfe von ganz, ganz früher.
Yeah.
Nicht die zweite Generation, nicht die dritte Inkarnation, nicht die Origins-Typen. Sondern wirklich die allerersten, die hatten noch Transforming.
Okay, okay. Und wie fändest du das, wenn man alle Flipkarten darin ratern würde? Würde es so viel ändern, oder?
Ja, würde es. Okay. Es wäre ein immenser Umschlag. Weil das Problem ist, dass diese Karten keine Eingriffsverzögerung haben, was zum Beispiel die Fable of the Mirror Breaker unendlich dämlich machen würde. Ich meine, sie ist jetzt schon sehr dumm. Aber sie würde unendlich dämlich, weil sie direkt tappen könnte und was kopieren könnte. Hm. Weil sie halt nicht rausgeht, umdreht, wieder reingeht.
Ja.
Die normalen MDFCs, klar, kannst du nicht machen, weil du willst ja eine von beiden Seiten spielen.
Ja.
Aber ich glaube auch die ganzen anderen Sachen. Ich meine, es wäre ein Powerschub, wenn sie einfach transformieren würden.
Mhm.
Aber ich glaube, der Powerschub wäre zu groß schon. Ich glaube, sie haben die schon mit Power erhöht. Auch zum Beispiel diese weiße Verzauberung, die halt +1/+1 für jede Verzauberung, die jedes Artefakt gibt und dann in so eine 0-0-Kreatur mit dem Effekt switcht.
Ja.
Oder auch Kolagans. Ich will immer Kolagans sagen, aber es ist ja nicht Kolagans. Sondern es ist Hedezugis, Consumes so. All.
Ja.
Auch der wäre viel zu broken, wenn der flippen würde und einfach angreifen könnte.
Hm.
Und also das muss ich sagen, das haben wir schon ganz gut gemacht. Ich bin ganz zufrieden, gerade mit den Kamigawa Neon Dynasty. Die waren ziemlich gut.
Ja, also ich kann dazu tatsächlich gar keine wirkliche Meinung sagen, weil ich halt, also ich glaube halt, du müsstest halt an den Karten essentiell an jede einzelne nochmal ran, um halt diesen Transform-Faktor sinnvoll zu integrieren, weil, also klar wäre das irgendwie möglich, aber ich glaube, da müsstest du überall zumindest nochmal so einen Satz mit reinnehmen, wann die halt eben transformiert. Und ich glaube, dieses, wann sie transformiert, das ist halt schwierig zu greifen für jede individuelle Karte. Also das ist halt irgendwie was halt schon fast an das Kartendesign rangeht. Und also ich würde da, glaube ich, eher die Finger von lassen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich könnte es nachvollziehen, wenn es um die Werwölfe geht, dass man da die Day-and-Night-Mechanik irgendwie drauf erratern würde irgendwie. Aber selbst da geht es ja auch mit manchen Karten darum, dass du halt alle Werwölfe einfach flippen lässt, unabhängig von Day-and-Night. Aber das würde dann nicht ganz funktionieren mit Day-and-Night. Und es wäre wahrscheinlich irgendwie möglich, aber es würde ein langfristiger Errater irgendwie dahinter stehen. Dann eine Frage von Omnisalat, weil ich das Thema jetzt in kurzer Zeit zweimal hatte. Wie geht ihr mit grundlos sehr unfreundlichen Käufern auf Cardmarket um? Das trifft sich gut, diese Frage, denn ich habe gerade zu diesem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen, ein Video veröffentlicht, wo ich eine Story von mir erzähle, wie ich damit umgegangen bin. Aber erzähl du erstmal, wie gehst du mit unfreundlicher Kommunikation auf Cardmarket um?
Also mit unfreundlichen Käufern habe ich tatsächlich relativ selten zu tun, Gott sei Dank. Ich meine, es sind ein paar Leute, die sagen, hey, die Karte ist nicht near Mint, die hat Staub drauf, wo ich sage, dann kauf halt Mint. Aber dann ist das okay. Also da gehe ich dann halt hin und sage, ja, okay, wenn du meckern möchtest, denn die 20 Cent sind mir meine Nerven nicht wert, dann gebe ich dir lieber deinen 20 Cent Rabatt, um die du anscheinend so hart betteln musst, bevor ich mir die Nerven kaputt mache. Und bei Verkäufern habe ich eher das Problem, dass sie mit Unfreundlichkeit glänzen. Ich habe in letzter Zeit wieder 2, 3 sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, muss man einfach auch dabei immer sagen, weil es bleiben einem meistens nur die schlechten Erfahrungen irgendwie im Kopf. Und ich habe auch wieder sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, die dann komplett die Rückversand übernehmen, weil sie mir eine deutsche statt eine englische Karte geschickt haben. Und sie wollen es dann noch korrigieren, haben mir eine englische geschickt, die war dann off-center und dann habe ich beide zurückgeschickt. Also wirklich, wirklich auch, wo ich sage, oh, es tut mir so leid. Und also wirklich auch ein paar gute Erfahrungen gemacht. Unfreundlich hatte ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und meistens ist es dann so, dass ich dann auch sehr, sehr schnell einfach den Kartenmarkt-Support einschalte und sage, hey, ich fühle mich beleidigt und angegriffen und das sollte hier nicht der Fall sein. Und wenn ihr sagt, ich bin im Unrecht, dann gebe ich demjenigen dann halt irgendwie, was weiß ich, was der haben will.
Hm.
Gerade bei Verkäufern so, dann halte ich die Karte halt und zerreiß sie für euch oder sonst was. Aber meistens ist der Card Market Support ja eher auf der Seite der Käufer.
Ja.
Dementsprechend ist das schon okay, aber ich habe unfreundlich schon sehr, sehr lange nicht mehr so krass erlebt.
Natürlich. Ja, ich muss mich da auch anschließen. Ich muss sagen, ich glaube, so 95 bis sogar 99% aller Transaktionen auf Card Market gehen bei mir sehr problemlos vonstatten. Also einfach, ich kaufe die Karte, ich bekomme die Karte, ich bewerte die Karte und gut ist. Ich kann verstehen, gerade in so Kontexten wie bei dir, wahrscheinlich auch häufig sehr hochpreisige Karten auch teilweise dabei sind und dann geht's halt wirklich um Conditioning und so weiter, aber keine Ahnung, mal noch geht bei mir jede Bestellung so ein bisschen so in die Richtung, ja, ich lasse auch mal eine 5 gerade sein lassen. Also mir ist schon klar, dass nicht jede Karte, die ich Near Mint bestelle, wirklich Near Mint ist. Und wenn man genau hingucken würde, müsste man so einige, glaube ich, runtergraden, wenn man das, sag ich mal, professionell herangehen würde. Aber wie in dem eben erwähnten Video habe ich da von einer Interaktion so ein bisschen berichtet, wo die Kommunikation einfach komisch war. Also im Sinne von, eine Karte kam nicht an. Ich habe gefragt, wo war die Karte abgeblieben?
Das ist schon schlimm.
Und da wurde dann sofort defensiv reagiert mit so, ja, ich wollte sie ja sowieso nicht losschicken und jetzt habe ich den Salat. Und also solche Sachen passieren auch schon mal ganz, ganz selten, wo dann einer ganz, ganz komisch reagiert und dann irgendwie anfängt mit Beleidigung um sich herzuwerfen und so weiter. Also in solchen Sachen versuche ich halt schon primär zu deeskalieren. Also in 99% ja, der Fällen, wenn ich merke, die Anspannung ist hoch. Oder wenn ich merke, der andere fühlt sich jetzt gerade so ein bisschen in die Enge gedrängt, versuche ich erstmal den Wind aus den Segeln zu nehmen und meint so, hey, also in vielen Fällen ist auch einfach die Post dann schuld, wenn was nicht ankommt und so weiter. Wo ich jedoch allergisch drauf reagiere. Und das war in diesem Videofall der Fall, dass dann mir auf meinem deeskalierenden Vorschlag Beleidigungen entgegengeworfen wurde. Mit, keine Ahnung, du Wicht und so weiter. Also wo dann sehr kreativ geworden wurde. Wo ich dann auch sage, okay, das brauche ich nicht. Und da auch Card Market Support einschalten. Und früher oder später klärt sich das halt spätestens über so einen offiziellen Weg. Aber ja, so viele negative Erfahrungen, wie gesagt, habe ich einfach nicht. Was auch gut ist, wo ich mich sehr drüber freue, ja, tatsächlich.
Ja. Ja, da bleiben die wenigen Negativen, wie gesagt, auf den Erinnerungen.
Ja, das ist halt eben, ne? Die Sachen, wo alles glatt geht, da denkt man sich nicht, wow, Top-Verkäufer, sondern denkt man sich, ja gut, habe ich ja auch so erwartet, ne? Aber vielleicht sollte man es genau deswegen ein bisschen mehr wertschätzen. Und mit dieser positiven Note würde ich sagen, beschließen wir den Podcast für diesen heutigen Tag. Ein bisschen länger geworden als geplant, aber nun gut, ist ja auch ein Major Release wieder vor unserer Tür. An der Stelle natürlich einen besonderen Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Jan-Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und natürlich auch vielen, vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr so wollt. Und in dem Sinne, haut rein. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.